Die Presse.
Ja, das hätte ich mir als Kind natürlich nie träumen lassen. Also, dass ich eines Tages in den USA lebe und fließend Englisch spreche. Ich habe Englisch gehasst in der Schule, total gehasst. Und dann, you know, in der Antarktis zu leben, Gesteine aus dem Weltraum zu bergen und ja, schließlich für die NASA zu arbeiten und eben Geschichte zu schreiben. Natürlich würde ich sofort liebend gerne auf den Mond selber, aber ich bin auch total glücklich, wo ich bin und helfe im Prinzip den Astronauten und allen anderen, da auch hinzukommen.
Und haben Sie die Artemis-Mission gebannt verfolgt? Noch nie waren Menschen so weit weg von der Erde, einmal um den Mond und retour. Und selbst wenn Sie nicht den Livestream der NASA mitverfolgt haben, ich glaube, wir haben da einen spannenden Gast heute bei uns im Podcast. Jemanden, der hautnah im NASA Mission Control Zentrum mit dabei war. Sie haben sie gerade schon gehört. Ich freue mich sehr, dass Dr. Juliane Groß Zeit gefunden hat, mit mir zu plaudern. Sie ist führende Geologin bei der US-Raumfahrtbehörde NASA und hat die Artemis-Astronauten geschult und schult auch die nächsten Crews. Und damit herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Mein Name ist Clemens Patek. Ich wollte zwar als Kind nie Astronaut werden. Juliane Groß wiederum ist nicht nur begeisterte Wissenschaftlerin, sie ist auch eine Abenteurerin, hat selbst schon eine Mission in der Antarktis erlebt und würde auch nicht Nein sagen, wenn man sie wortwörtlich zum Mond schießen würde. Bei der NASA ist die deutsche Geologin Hüterin allen Mondgesteins, das etwa die Apollo-Missionen zur Erde gebracht haben. Ihr genauer Titel bei der NASA lautet Artemis Campaign Sample Curation Lead. Sie erzählt von den Tagen der Artemis-Mission, ihrem Schlafrhythmus damals, warum der Südpol am Mond der auserkorene Landeplatz für Artemis 4 sein wird, warum Astronauten den Mond besser beschreiben können als Orbiter und warum Steine wie Bücher sind und wie sie als Wissenschaftlerin damit umgeht, Teil eines Wettrennens zum Mond zu sein. Ja, und dass Juliane Groß schon seit Jahren in den USA lebt und vor allem Wörter rund um die Artemis-Mission auf Englisch verinnerlicht hat, merkt man natürlich auch in unserem Gespräch. Bitte verzeihen Sie, wenn einige Begriffe auf Englisch vorkommen und ein paar Mal haben wir auch gemeinsam nach dem richtigen deutschen Begriff gesucht. Aber bevor wir jetzt den Countdown zum Mond starten, hören Sie eine kurze Werbeeinschaltung. Willkommen zur Gesundheitsminute, Ihrem kompakten Wohlfühlimpuls für unterwegs oder zu Hause. Stellen Sie sich vor, die frische Bergluft nach einer Alpenwanderung, der Duft von frisch gebackenem Apfelstrudel. Unser Geruch und Geschmackssinn hat einen unglaublichen Einfluss auf Genuss und Lebensqualität und auch als Warnsensor etwa bei gefährlichen Dämpfen. Doch genau das fehlt Millionen von Menschen im Alltag, nicht nur wenn die Nase verstopft ist, sondern Monate oder sogar lebenslang. Der Grund dahinter kann chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen sein, eine Erkrankung, bei der gutartige Schleimhautwucherungen, sogenannte Polypen, in der Nase und den Nasennebenhöhlen auftreten. Die typischen Symptome: eingeschränkte Nasenatmung und Geruchssinn, laufende Nase, Druckschmerzen im Gesicht. Häufig kommen Begleiterkrankungen wie Asthma oder Allergien hinzu. Die gute Nachricht: diese Erkrankung ist behandelbar. Wenn Sie sich in diesen Symptomen wiedererkennen, kontaktieren Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt. Denn der Weg zurück zu den Gerüchen, die Ihr Leben bereichern, beginnt mit einem Arztgespräch. Frau Dr. Groß, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu plaudern in Wien. Artemis 2 ist zurück. Ist die Mission so gelaufen, wie Sie sich das vorgestellt haben? Kann man das so sagen?
Ja, schon. Also es hat, glaube ich, doch unsere kühnsten Erwartungen irgendwie übertroffen. Also wir haben ja die Astronauten für fast 3 Jahre trainiert, also im Klassenzimmer und dann in Simulationen und denen Feedback gegeben und wir hatten Einzelbetreuung mit denen für die Observationen, Flashcards entwickelt und Mondpässe und den Hausaufgaben tatsächlich auch gegeben. Also wenn man jetzt ein Astronaut ist, muss man trotzdem noch Hausaufgaben machen, eben um eben auch so ihr Selbstvertrauen zu stärken und dann sie auf diesen Flyby, den Vorbeiflug vom Mond eben vorzubereiten. Und dann über ja, anderthalb Jahre, würde ich sagen, haben wir als Science-Team eben auch trainiert und unzählige Mission-Abschnitte simuliert. Wir haben die ganzen Verfahren ausgearbeitet und dann auch geübt. Im Ende sind wir tatsächlich auch da angekommen, wo das gesamte Team, nicht nur das Wissenschaftsteam, sich total vertraut haben, auch mit den Flight Directors, die haben uns also auch völlig vertraut. Ja, wir waren also schon im Februar im Prinzip bereit für den ersten Attempt und dann eben auch im April. Und trotzdem, als das dann am 1. April Launch tatsächlich geklappt hat, waren wir doch irgendwie alle überrascht. Und die Mission für uns verlief tatsächlich perfekt. und hat also alle Erwartungen übertroffen. Die Astronauten, die ja tatsächlich Mitglieder von unserem Wissenschaftsteam geworden sind über die letzten 3 Jahre, haben also eine fantastische Arbeit geleistet mit den Beobachtungen, der Beschreibungen, den Visualisierungen, also Fotos des Mondes. Ja, die Sonnenfinsternis, das war im Prinzip neu für uns. Das hatten wir auch tatsächlich nur einmal trainiert, als im Februar wir nicht launchen konnten. Das kam dann im Februar auf, dass wir das vielleicht, wenn wir in den ersten paar Tagen launchen, eine Sonnenfinsternis beobachten können vom Mond. Das heißt, wir haben das mit den Astronauten auch nur einmal trainiert. Wir haben das selber als Wissenschaftsteam nur einmal trainiert. Das heißt, wir hatten eigentlich gar nicht so große Erwartungen. Und das hat uns tatsächlich total umgehauen. Also als die Fotos zurückkamen und wie die Astronauten das auch beschrieben haben, dass ja, also die ganze Mission tatsächlich war so irgendwie eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Einfach unglaublich, eben Teil auch eines so historischen Moments zu sein und dazu beigetragen zu haben, den wahrzumachen und die Astronauten zu trainieren, das übertrifft ja irgendwie meine kühnsten Träume. Also das ja, war für uns lief das tatsächlich als war ja eine Testmission perfekt. Ja, total klasse.
Wie waren denn die Tage für Sie während der Mission? Ich nehme an, Sie waren rund um die Uhr vor Ort. Gibt es da längeren Schlaf überhaupt?
Ja, also wir waren ja alle im Mission Control Center hier bei der NASA auf dem Gelände. Ich war im Science Evaluation Room, also in diesem Hinterzimmer vom Mission Control, weil wir eben auch unsere Science Officer im Flight Control Room unterstützt haben. Und wir haben im Prinzip geschlafen, wenn die Astronauten geschlafen haben. Und wenn die aufgewacht sind, waren wir tatsächlich schon eine Stunde lang wieder zurück bei uns und haben gearbeitet. Das heißt, wenn die dann aufgewacht wurden und angefangen haben zu arbeiten, waren wir schon da und bereit, die eben auch zu unterstützen. Ja, also wir hätten das eigentlich gar nicht geschafft, wenn unsere Freunde und Familien uns nicht so tatkräftig unterstützt hätten und uns mit Essen versorgt haben. Und wir mussten uns eben auch umstellen mit dem Schlafrhythmus. Über die 10 Tage hin haben wir dann Sleep Shifting gemacht, wir haben dann abends angefangen um 10, aber als die Mission zu Ende war, haben wir im Prinzip morgens um 7 angefangen zu arbeiten. Also da mussten wir eben auch unseren Schlafrhythmus irgendwie anpassen. Ja, und unsere Familien und Partner haben uns unterstützt, den Haushalt geführt, die täglichen, Besorgungen erledigt mit den Kindern. Die Mission war im Prinzip ebenso, ja, deren Mission, wie es eben auch unsere war, weil wir das also gar nicht geschafft hätten. Und wir sind also alle total dankbar, dass wir da so auch unterstützt wurden. Ja, und dann haben wir eben in Mission Control, da haben wir eben uns richtig in unsere Wissenschaft im Prinzip reingesetzt. Ich war eine der 5 Wissenschaftlerinnen Leiter und ich war verantwortlich für Impact History, also Einschlagsgeschichte, Landing Sites, also Landestellen, und Poles, also Nord- und Südpol. Und als Science Team Leads haben wir eben diesen Beobachtungsplan zusammengestellt und dann haben wir die wichtigsten Ziele ausgewählt für unsere Science Themes. Und die eben durch die Mission getragen.
Und welche Faktoren muss man da einkalkulieren beim Beobachten des Mondes?
Der Mond ist ja zu jedem Zeitpunkt 180 Grad beleuchtet und 180 Grad im Schatten. Und was die Astronauten tatsächlich beobachten können auf der Mondoberfläche, hängt eben davon ab, wann die am Mond ankommen. Das heißt, wir hatten Ziele ausgesucht, schon über die 1,5 Jahre im Prinzip für die gesamten 360 Grad der Mondoberfläche. Und als die dann gestartet sind und die Flugbahn eben auch feststand, dann konnten wir eben hin und diese Ziele aus dieser Liste priorisieren, um eben die Beobachtung auf dem Mond während des Vorbeiflugs zu optimieren. Wir hatten dann auch Ziele, sage ich mal, wo die Crew selber sich aussuchen konnte, was sie eben beobachten wollen an bestimmten Zeitpunkten. Wir hatten Diskussionszeiten eingebaut und das mussten wir eben alles so planen, dass die ganzen wissenschaftlichen Themes eben abgedeckt waren. Ja, während des Vorbeiflugs haben wir dann eben auch angefangen, die Daten zu analysieren, die übermittelt wurden. Wir haben dann während des Flybys, da haben wir ja durch die Sitraps von der Crew auch gehört, was sie sehen, und die Crew hatte ja auch Fragen, die haben wir dann angefangen auch zu bearbeiten. Und dann für den nächsten Tag hatten wir ja die Science Conference mit den Astronauten, wo wir eben auch Fragen stellen konnten. Das heißt, ich und die 4 anderen Science Team Leads waren dafür verantwortlich, diese Fragen zu erstellen. Und das ist, was man als Feldgeologe eben auch macht am Ende des Tages oder am Ende des Feldtages, so dass man eben im Prinzip alle Daten erfassen kann, die man vielleicht nicht aufgeschrieben hat, oder man denkt immer, ach ja, daran erinnere ich mich noch, wenn ich nach Hause komme, und dann kommt man nach Hause und erinnert sich natürlich nicht dran. Und das war eben diese Zeitperiode, wo wir dann den Astronauten gezielte Fragen stellen konnten, wo wir dann noch Fragen hatten oder wo sie vielleicht etwas nicht genau genug beschrieben haben oder wir halt eben Fragen hatten, ob das tatsächlich war, was sie gesehen haben. Und diese Fragen haben wir dann eben an unseren Science Officer weitergeleitet, die dann ja mit den Astronauten direkt in Kommunikation stand.
Und jetzt geht es ja eigentlich erst richtig los für Sie als Wissenschaftlerin.
Also der erste Teil der Mission ist im Prinzip fertig. Das war tatsächlich der Flyby. Jetzt haben wir den zweiten Teil der Mission, der jetzt gerade anfängt. Und das ist eben wirklich die Auswertung der ganzen Daten. Und in 6 Monaten müssen wir dann oder werden wir dann den Science Report veröffentlichen. Und die ganzen Daten werden veröffentlicht, die ganzen Bilder werden veröffentlicht, wenn sie nicht schon veröffentlicht sind. Und dann kann halt tatsächlich jeder da sich reinknien. Ja, ist total spannend, macht total Spaß.
Aber das heißt, Sie sind ja bei diesem Vorbeiflug wirklich auf die Beobachtung der Astronauten angewiesen. Also da geht es wirklich um genaue Infokusnahme von bestimmten Punkten und dann wird das optisch beschrieben.
Genau, weil es sind ja tatsächlich die Augen, die an unser Gehirn gebunden sind, ist ja eins der besten Instrumente, was es überhaupt gibt. Und das menschliche Gehirn kann eben Unterschiede, so ganz feine Unterschiede von Farbnuancen wahrnehmen. Und die Astronauten hatten eben den Vorteil, dass sie den gesamten Mond im Prinzip im Sichtfeld hatten. Das heißt, man kann dann also großflächige, wie heißt das denn jetzt auf Deutsch?
Dann sagen Sie es auf Englisch.
Jetzt ist mein Gehirn im Niemandsland festgesetzt. Patterns. Muster, ja, großflächig, also die Astronauten haben halt die Möglichkeit, diese großflächigen Muster in einem Augenblick im Prinzip wahrzunehmen und das auch zu beschreiben. Wir haben ja Instrumente, die um den Mond rumfliegen, aber die sind relativ nah an der Oberfläche. Das heißt, die können im Prinzip immer nur so einen Oberflächenstreifen aufzeichnen. Und das heißt, ein Orbiter zum Beispiel, das dauert Monate, wenn nicht auch Jahre, das im Prinzip aufzuzeichnen. Und ob man dann überhaupt die Muster erkennt, ist eine andere Frage, weil natürlich die Sonneneinstrahlung immer anders ist. Und das hatten wir jetzt nicht. Da hatten jetzt die Astronauten tatsächlich den Vorteil, den gesamten Mondoberfläche in einem Augenblick wahrzunehmen.
Jetzt ist Artemis 2 ja ein Zwischenschritt bis zu einem bestimmten Grad. Schließlich will die Menschheit oder will die NASA in Kooperation mit ihren Partnern ja auf dem Mond landen. Innerhalb der nächsten 2 Jahre ist mal anberaumt. Sie sind Hüterin von Mondgestein, das die Menschheit bisher schon zurückgebracht hat. Aber ich nehme an, Sie sind schon sehr neugierig darauf, was in den nächsten Jahren vielleicht dann Neues zu Ihrer Sammlung dazukommt.
Ja. Also ich bin ja die Artemis Curation Lead. Das heißt, ich unterstütze eben die NASA dabei, die nächsten Mondgesteinsproben von der Mondoberfläche zurückzuholen, also in der Nähe vom Südpol. Und in meiner Funktion bin ich halt dafür verantwortlich, sozusagen die Stimme der Gesteinsproben und deren Aufbewahrung später zu sein. Also ich kümmere mich um den Schutz, die Konservierung, die Aufbewahrung und die Wahrung der Integrität, also der Science Integrity, der Gesteine eben zu kümmern, von der Planung durch die Durchführung aller Mission-Phasen im Prinzip die Gesteine so zu vertreten. Das heißt, ich kümmere mich darum, jetzt hier auf der Erde eben auch dafür zu sorgen, dass wir bereit sind, die Gesteinsproben zu empfangen. Ich arbeite mit den Ingenieuren zusammen, im Prinzip die Werkzeuge zu entwickeln, die die Astronauten dann eben benutzen auf der Mondoberfläche. Ich arbeite mit dem Flight Control Team zusammen, um eben diese Konzepte auszuarbeiten, wie die Astronauten die Proben dann auch sammeln. Ich bin die Sample Lead for Training für die Astronauten. Also ich trainiere die Astronauten und schule die daran, wie man die Proben am besten nimmt, wie man die Gesteine am besten identifiziert und dann eben auch beschreibt. Und muss natürlich auch sicherstellen, dass die Astronauten verstehen, warum wir diese Gesteine auch sammeln, wissenschaftlich. Sodass, wenn wir vielleicht die auf der Mondoberfläche sind und wir dann eben jetzt in irgendeinem Schatten sind und wir können jetzt mit denen gerade nicht sprechen, dass die Astronauten selber wissen, welche Gesteinsproben wichtig sind, die sie dann eben auch sammeln können. Ja, wir wollen halt sicherstellen, dass im Prinzip der wissenschaftliche Ertrag dieser Gesteinsproben maximiert wird und wir das Vermächtnis der Astronauten eben auch würdigen.
Woraus besteht denn der Mond? Oder was glauben wir denn, woraus der Mond besteht?
Ha, ja, gute Frage.
Wahrscheinlich muss ich mir jetzt ein bisschen Zeit nehmen.
Ja.
Aber vielleicht in einfachen Worten.
Ja, in einfachen Worten. Also der Mond besteht aus Gesteinen. Der Mond entstand, als 2 Protoplaneten im Prinzip kollidiert sind. Und diese Kollision hat so viel Energie freigesetzt, dass sich diese beiden Protoplaneten komplett vermischt haben und aufgeschmolzen sind. Und der zentrale Teil hat dann abgekühlt und im Prinzip die Erde gebildet, während diese Debris-Cloud, Staubwolke, sich zusammengeballt hat und dann den Mond geformt hat. Und das heißt, der Mond war damals und die Erde natürlich auch von einem globalen Magma-Ozean bedeckt. Und das ist im Prinzip eine Flüssigkeit. Und wie jede andere Flüssigkeit auch, wenn das abkühlt, fangen an, sich Kristalle zu bilden, also Minerale in unserem Fall. Wenn die Minerale oder Kristalle dichter sind als die Schmelze, als das Magma selbst, dann sinken die ins Zentrum, ist ja im Weltraum. Die bilden dann den Mondkern, die nächstdichteren bilden dann den Mondmantel. Und die Minerale, die leichter sind, weniger dicht sind als das Magma oder die Schmelze, die fangen natürlich an aufzusteigen und schwimmen dann an der Oberfläche. Das kann man sich anstelle von Eisbergen zum Beispiel vorstellen als Gesteinsberge, die dann so auf dem Magma-Ocean rumschwimmen im Prinzip. Und die bilden dann die allererste Kruste des Mondes. Diese Kristalle, die dann kristallisieren und auch nach oben schwimmen, sind weiß. Die heißen Anorthit und die bilden das Gestein Anorthosite. Und das Gestein ist weiß, weil halt die Minerale auch weiß sind. Und deswegen ist der Mond auch so hell, wenn man sich den Mond anschaut, wenn jetzt jeder heute Nacht rausgeht und sich das anguckt. Die ganzen weißen Bereiche auf dem Mond sind diese Urkruste, die sich vor 4,5 Milliarden Jahren tatsächlich gebildet hat. Der Mond ist natürlich in den letzten 4,5 Milliarden Jahren bombardiert worden mit Asteroiden. Und die haben natürlich Einschlagskrater hinterlassen. Und einige dieser Einschlagskrater sind so heftig und so groß, dass sie im Prinzip durch die Kruste durchgeschlagen haben. Da hat sich dann das Innere des Mondes ist wieder aufgeschmolzen. Da hat sich diese Lava im Prinzip durch diesen Einschlagsgeschichte an die Mondoberfläche gesammelt, in diesen Kraterbecken im Prinzip gesammelt. Das kann man sich im Prinzip wie so Lava-Lakes, wie Lavaseen vorstellen. Das hat sich dann abgekühlt und hat Basaltgesteine kristallisiert. Basalt ist, was wir zum Beispiel auf der Erde an der Ozeankruste haben. Oder Hawaii ist ein ganz berühmtes Beispiel. Das sieht man ja immer, wenn der Vulkan ausbricht und die ganzen schwarzen Lava und Gesteine, die man dann da sieht, das ist alles Basalt. Das heißt, wenn wir jetzt von der Erde aus den Mond anschauen, dann sieht man noch diese ganzen alten Einschlagskrater, diese riesigen Becken, diese schwarzen Bereiche, die wir sehen. Und die sind schwarz, weil das Gestein schwarz ist. Also der Basalt ist schwarz. Und das kann man also gut sehen, wenn man den Mond selber noch beobachtet. Und das sind so im Prinzip die Gesteine, die es da gibt. Durch die Einschlagsprozesse von diesen Asteroiden wird natürlich alles so ein bisschen gemixt. Das heißt, Gesteine werden aufgebrochen, die werden im Prinzip wieder so zusammengeklebt durch den Prozess. Und da entsteht ein Gesteinstyp, den wir Breccia nennen. Es ist im Prinzip ein fossilisierter Boden der Mondoberfläche. Und das Gesteinstyp enthält tatsächlich alle Gesteinsarten, die es so auf dem Mond gibt.
Das Wort, das Frau Dr. Groß hier verwendet, heißt auf Deutsch Breccia, vom italienischen Breccia. Wenn Sie den Begriff selbst noch genauer googeln wollen, auf Deutsch Breccia mit Konrad und Zeppelin in der Mitte, auf Englisch wie auch Italienisch Breccia oder Breccia mit Doppel-C in der Mitte.
Wir nennen Breccia den Treasure Trove, also eine Schatztruhe des Mondes, weil es eben tatsächlich alles enthält, was man sich jemals vorstellen kann. Ich vergleiche immer Gesteine mit Büchern, weil Gesteine enthalten Geschichten, genau wie Bücher. Die Minerale, aus denen die Gesteine zusammengesetzt sind, sind im Prinzip die Wörter. Und die Elemente, die Minerale zusammensetzen, aus die Mineralen zusammengesetzt sind, sind im Prinzip das Alphabet. Und je nachdem, wie man das Alphabet, wenn man jetzt die gleichen Buchstaben nimmt und sie anders zusammensetzt, kriegt man andere Wörter, dann kriegt man andere Minerale, also Kohlenstoff und Diamant. Graphit und Diamant ist zum Beispiel das perfekte Beispiel, weil es besteht aus Kohlenstoff, wird aber anders zusammengesetzt, kriegt man zwei verschiedene Minerale. Das heißt, die Gesteine erzählen dann andere Geschichten. Und unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist es im Prinzip, diese Geschichten, diesen Stein zu entnehmen oder die Sprache zu lernen und das so zu lesen. Und diese Breccias sind im Prinzip Geschichtsbücher, die, ich weiß nicht, 1, 2, 3 Millionen Kurzgeschichten enthalten, weil jedes Gesteinsbruchstück in diesen Breccias eine eigene Geschichte hat. Ja, so ein Breccia-Gestein kann man tatsächlich sein Leben lang untersuchen und lernen, und man hat immer noch nicht alle Geschichten gelesen, die da tatsächlich drin enthalten sind. Und das macht das Ganze für mich eben auch so spannend.
Und die Geschichten, die ähneln sich auch nicht. Gerade wenn wir jetzt an den geplanten Landeplatz denken, den Südpol, erwartet man sich da gänzlich neue Erkenntnisse oder Überraschungen, neue Geschichten?
Ja, die Apollo-Gesteinsrumme sind ganz besonders, weil im Prinzip die gesamte Planetologie oben so fest geankert ist. Also man benutzt die Apollo-Gesteine, weil wir genau wissen, wo sie herkommen. Und wir haben also diesen geologischen Kontext eben auch, wo die herkamen. Das heißt, wir können diese Gesteine benutzen, um eben unsere Orbiter zu kalibrieren zum Beispiel. Die schauen sich ja das Licht an, was reflektiert wird. Und das Licht verändert sich natürlich, das ist ja Sonnenlicht, was reflektiert wird. Man kennt also das Sonnenlicht, was einfällt. Und Minerale absorbieren bestimmte Wavelengths.
Wellenlängen.
Und das heißt, das Licht, was reflektiert wird, ist eben anders. Und dann kann man im Prinzip so globale Chemiekarten erstellen. Wir können die Gesteine datieren. Das heißt, wir wissen dann genau, wann so ein Einschlag eben auch entstanden ist. Und wir haben durch die Apollo-Proben festgestellt, dass am Anfang waren natürlich unheimlich viele Einschläge. Das Erdsystem hat sich ja gerade erst entstanden. Da war natürlich noch viel Debris, was hier so rumgeflogen ist. Und dann ist das weniger geworden. Und dann um ungefähr 3,9, 3,8 Milliarden Jahren gab es nochmal so einen Spike. Und dann hat man festgestellt, dass dieser Spike, ein Impact in Einschlagskratern, ist verursacht worden, weil die Planeten in unserem Sonnensystem im Prinzip die Positionen verändert haben. Und dann wurde das Ganze instabil und einige Asteroiden wurden dann im Prinzip auf das Erdsonnensystem losgesippt. Und nachdem das im Prinzip wieder sich beruhigt hat, hat sich das Leben auf der Erde tatsächlich entwickelt. Wir können uns die magnetischen Minerale in diesen Gesteinen anschauen und im Prinzip Rückschlüsselungen ziehen, dass der Mond tatsächlich mal ein magnetisches Feld hatte. Als das zusammengebrochen ist, das heißt natürlich, dass dann der äußere flüssige Erdkern sich dann vielleicht auch verfestigt hat. Man kann sich die Sonneneinstrahlung, die sich ja mit der Mondoberfläche seit 4,5 Milliarden Jahren im Prinzip auseinandergesetzt hat, wenn wir da so einen Mondkern im Prinzip nehmen, kann man eben die Sonnengeschichte, quasi unser Sonnensystem, das Klima des Sonnensystems tatsächlich auch rauslesen. Aber wir haben festgestellt, nach einiger Zeit, dass die Apollo-Proben, die kommen ja von einer ganz bestimmten Region auf dem Mond, auf der Seite, die wir immer sehen. Die ist sehr eingeschränkt und wir haben festgestellt, dass die geologisch eben auch sehr einzigartig ist und im Prinzip nicht repräsentativ für den gesamten Mond. Das heißt, diese ganzen Erkenntnisse, die wir jetzt gesammelt haben und eben diese ganzen Hypothesen, die wir aufgestellt haben, wie der Mond und die Erde entstanden sind und wie wir uns im Prinzip im Laufe der letzten 4,5 Milliarden Jahre entwickelt haben, haben wir im Prinzip auf Gesteinsproben zurückgeschlossen, die nicht für den gesamten Mond verantwortlich sind. Also es wäre jetzt so, wenn ich jetzt sagen würde, ja, dann geh doch mal los und nimm 382 Kilogramm Gesteinsproben, aus der Vulkaneifel und dann musst du mir erzählen, wie Europa entstanden ist. Also das kann man ja nicht, weil man eben alle möglichen geologischen Prozesse jetzt nicht mit einbezogen hat. Und wenn wir jetzt eben in diese Südpolregion fliegen und da landen, das ist tatsächlich eine Region, die eben mehr repräsentativ ist, die ja auch sehr weit entfernt von diesen Apollo-Gesteinsproben sind und eine der ältesten und tiefsten Einschlagskrater eben auch in der Region sind, die es im Sonnensystem tatsächlich gibt, das South Pole Aiken Basin. Und da können wir natürlich unheimlich viel Geschichte lernen, wie unser Erdsonnensystem entstanden ist und sich dann halt auch weiterentwickelt hat. Und dann können wir im Prinzip gezielt Gesteine oder Proben nehmen, wo wir dann diese Hypothesen, die wir aufgestellt haben, tatsächlich testen können. Und dann werden wir herausfinden, ob wir recht hatten oder ob wir die Geschichtsbücher nochmal neu schreiben müssen.
Das heißt,
ich hoffe, es ist beides.
Sie freuen sich dann schon, wenn neues Gestein vom Mond da ist. Und das ist auch ein Projekt, das Sie sicher auch noch viele Jahre dann beschäftigen wird.
Auf jeden Fall, ja. Also es ist ja dann immer, je nachdem, wie viel wir zurückbringen, auch wenn wir diese Erstuntersuchungen durchführen und dann eben auch weitere Wissenschaft ermöglichen mit anderen Wissenschaftlern auch. Das ist ja so eine Zusammenarbeit im Prinzip mit der gesamten Wissenschaftswelt. Ja, also ich freue mich da schon total drauf auf die ganzen neuen Erkenntnisse und Ergebnisse, die wir dann entdecken werden.
Sie haben sicher Spaß. Selbst auch schon Extremsituationen ausgesetzt. Sie waren ja in der Antarktis, habe ich gelesen. Mhm. Die Frage ist jetzt ein bisschen naheliegend. Zieht es Sie in den Weltall? Können Sie sich das vorstellen, als Astronautin einmal zu starten?
Ja, also wenn die mich jetzt morgen anrufen würden und sagen, ja, komm mit, würde ich natürlich sofort ja sagen. Ich würde liebend gerne den Mond mit meinen eigenen Augen aus der Nähe sehen oder tatsächlich auch auf der Mondoberfläche gehen und als Geologin oder Feldgeologin natürlich auch meine eigenen Gesteinsproben sammeln. Das habe ich gelernt, dass ist natürlich, was jeder Geologe im Prinzip macht, total gerne. Aber ich glaube, meine Talente sind vielleicht besser hier. Ich würde es trotzdem gerne machen. Aber im Prinzip hier auf der Erde zu sein und die Astronauten auszubilden und eben anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen eben zu ermöglichen, Forschungen zu betreiben mit den neuen Gesteinsproben, im Prinzip die Erkundung des Weltraums voranzutreiben, an fantastische Orte zu reisen, also wie die Antarktis, wo wir da Meteorite geborgen haben. Das war ja schon fast wie der Weltraum, zumindest was so die Isolation eben auch angeht. Wir waren da zusammen mit drei anderen Menschen, also ich und drei andere. Unser achtköpfiges Team wurde im Prinzip in zwei Vierergruppen aufgestellt. Und dann haben wir tatsächlich für 7 Wochen dann völlig isoliert auf dem Eis in der Mitte von der Antarktis gelebt, ohne eine andere Menschenseele zu begegnen. Keine Tiere, nur unsere kleinen Zelte, kein Badezimmer oder fließendes Wasser, also nur Eis und Himmel im Prinzip und eisige Kälte von minus 60 Grad.
Das klingt ja fast noch etwas unbequemer als in der Raumkapsel.
Ja, also es hat total Spaß gemacht. Und ja, das hätte ich mir als Kind natürlich nie träumen lassen. Also, dass ich eines Tages in den USA lebe und fließend Englisch spreche. Ich habe Englisch gehasst in der Schule, total gehasst. Und dann, you know, in der Antarktis zu leben, Gesteine aus dem Weltraum zu bergen und ja, schließlich für die NASA zu arbeiten und eben Geschichte zu schreiben. Das hätte ich mir als Kind also nie gedacht, denn das ist im Prinzip ja ein Traum, der wahr geworden ist, den ich jetzt weiterhin immer weiterleben kann. Und ich bin also schon ganz gespannt, was so die nächsten Jahre noch so bringen. Ja, natürlich würde ich sofort liebend gerne auf den Mond selber, aber ich bin auch total glücklich, wo ich bin und helfe im Prinzip den Astronauten und allen anderen, da auch hinzukommen.
Sie sind Geologin geworden. War da Ihr Blick immer schon in Richtung Himmel gerichtet oder hat Ihr Interesse an Gestein ganz anders angefangen?
Also ich war immer schon interessiert im Weltraum, an den Weltraum. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mein Vater und ich, als ich, weiß nicht, 8, 9, 7 Jahre alt waren und über Sterne unterhalten haben. Und er mir damals gesagt hatte, dass die Sterne, die wir jetzt sehen, vielleicht gar nicht mehr existieren, weil das Licht tatsächlich Zeit braucht, um auf die Erde anzukommen. Und das habe ich als Kind, also als 7-Jähriger, auch überhaupt nicht irgendwie begreifen können. Habe mir gedacht, nein, das stimmt gar nicht, ich sehe die doch, die sind doch da. Und ich glaube, da hat das so angefangen mit der Liebe in den Weltraum. Und dann habe ich Geologie studiert, da hatte ich aber eigentlich auch vergessen, diese Weltraumgeschichte. Ich war immer schon jemand, die total geliebt hat, Natur und eben auch rauszufinden, wie Dinge funktionieren. Also sei es jetzt den Toaster, den ich auseinandergenommen habe als Kind und dann nicht mehr zusammensetzen konnte, oder eben Natur, wie funktionieren Vulkane, wo kommen Fossilien her, wie funktioniert der Weltraum. Ja, und dann, als ich Geologie studiert habe und im Prinzip Gesteine als Bücher eben auch so gesehen habe und ich liebe es auch zu lesen oder in einer Bibliothek zu sein, da bin ich also im Prinzip verliebt in diese ganze Gesteinsgeschichte und Geologiegeschichte. Und dann, nachdem ich meine Doktorarbeit dann auch geschrieben hatte, bin ich dann in die USA, weil es da eine Stelle gab für Planetologie, also auch um mit Mondgestein zu arbeiten. Ich hatte aber nie an der Uni Kurse gehabt. Das heißt, ich dachte, ich habe gedacht, ach, ich bewerbe mich mal. Das ist ja im Prinzip, was ich immer schon mit Weltraum und das kombiniert im Prinzip den Weltraum mit der Geologie, ist ja super. Habe aber gedacht, die nehme ich sowieso nicht, weil ich ja eigentlich überhaupt keine Erfahrung hatte. Und auch meine Doktorarbeit eben mit Erdgesteinsproben waren. Ja, und die haben mich trotzdem eingestellt. Ich hatte dann ein Vorstellungsgespräch und das verlief super. Und dann haben die mir die Stelle tatsächlich angeboten. Und dann dachte ich nur so, oh je, jetzt muss ich das meiner Familie irgendwie beibringen. Ja, das war schon etwas schwierig. Also ich glaube, am schwierigsten für meine Mutter. Und dann, da war das tatsächlich so das erste Mal, wo ich dann eben auch mit Mondproben zusammengekommen bin und Marsgesteinen. Und da bin ich dann so richtig kopfüber in die Planetologie reingefallen und habe mich da total verliebt und bin dann auch dabei geblieben. Also man wird dann im Prinzip zu so einer Weltraumdetektivin, die jetzt Geschichtsbücher von anderen Planeten entschlüsseln kann und lesen kann und mit Hilfe dieser Gesteine im Prinzip die Oberflächen dieser anderen Himmelskörper zu erkunden und erforschen. Und es ist im Prinzip das, außer jetzt selber da zu sein und die Proben zu nehmen, ist im Prinzip das Zweitbeste, wie man im Prinzip diese Himmelskörper erforschen kann. Und ja, das, also jeden Tag für mich ist im Prinzip, wo ich aufwache und mir immer denke, ach, jetzt muss ich mich doch nochmal kneifen, ob das tatsächlich echt ist und wahr ist. Und es ist total spannend.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen zu den Astronautengedanken, weil die gesagt haben, wenn sie jemand anrufen würde, ist das schon ein ganz anderer Pfad, ein ganz anderer Karriereweg? Oder müssten sie sich da bewerben für das Programm?
Ja, also da muss man sich tatsächlich bewerben für das Programm. Und das ist jetzt auch für die nächsten Artemis-Missionen, ich denke, Geologie, also auch ein guter Hintergrund, den man dann tatsächlich hat. Aber man muss natürlich auch unheimlich viel trainieren und viel Neues lernen. Also man muss natürlich dann auch lernen, wie man ein Pilot wird und diese ganzen Geschichten. Man wird dann wahrscheinlich auch mal erst auf der ISS trainiert werden. Also der ganze Lehrplan und Lehrpfad ist natürlich extrem. Und dann könnte ich natürlich jetzt nicht die ganzen Sachen machen, die ich ja im Prinzip gerade mache und mich dann eben für die Gesteine auch einsetzen und die Stimme für die Gesteine sein. Und das ist dann so ein bisschen, will man das wirklich machen? Auf der einen Seite total. Ich würde unheimlich gerne auf den Mond und auch die Erde von so weit weg sehen. Und man hat das jetzt ja mit Christina und Reed und Victor und Jeremy auch gesehen. Also es war ja auch eins der Highlights von uns, wie die als Wissenschaftler, die wir ja ausgebildet haben, und dann trotzdem noch die ganze menschliche Freude, die die dann auch so mitgebracht haben, zu sehen. Das würde ich auch gerne erleben. Aber im selben Atemzug möchte ich eigentlich nicht aufgeben, dass ich im Prinzip die Stimme der Gesteine hier bin und mich dafür einsetzen kann, wo die Proben genommen werden, wie die Proben genommen werden, wie man die sicher wieder zurückbringt hier. Ja, also wenn ich jetzt so einen Anruf bekommen würde, ich denke, würde ich schon ja sagen, aber eben mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Wie gehen Sie denn als Wissenschaftlerin damit um, Teil eines Projekts zu sein, wo es dann doch ein bisschen um einen Wettlauf auf den Mond geht, wo es dann doch vielleicht um Rohstoffe geht? Wer ist zuerst am Mond? Wer macht sich breit auf dem Mond? Wie geht man damit um?
Ja, also die Erforschung des Weltraums ist schwer. Ist hart und das ist trotzdem eine Gemeinschaftsleistung. Also wir können das eigentlich nicht alleine machen. Und wie Christina, Victor, Reed und Jeremy das ja auch gesagt haben, wir gehen für alle und wir gehen mit allen. Und daran halte ich im Prinzip so ein bisschen fest. Also für mich ist das jetzt weniger ein Wettlauf und welche Rohstoffe kann wer wann da entnehmen. Für mich ist das eher so eine riesige Sache. Und wir können eben diese riesigen Sachen nicht alleine erreichen. Da müssen wir tatsächlich zusammenarbeiten. Und ich denke, die NASA-ESA-Geschichte ist auch ein ganz schönes Beispiel dafür, ne, mit dem Service-Modul, was die ESA auch gebaut hat und im Prinzip geholfen hat, den Astronauten da um den Mond zu fliegen. Wir sind im Prinzip eine Rasse, die Menschheit, die Erdbewohner. Und wir müssen im Prinzip alle zusammenarbeiten, wenn wir eines Tages tatsächlich auf dem Mond arbeiten wollen, leben wollen, lieben wollen, lachen wollen. Und daran möchte ich eigentlich festhalten und fest dran glauben, dass wir, die Erdbewohner, dazu auch fähig sind, das friedlich zu machen, den Mond friedlich zu erforschen, für alle Menschen auf der Erde. Victor Glover von der Artemis 2 Crew hat das wirklich super in Worte gefasst, als sie die Erde gesehen haben und sie dann uns auch also zurück auf die Erde gecallt haben, hat er ja gesagt, glaubt uns, ihr seht fantastisch aus, ihr seht wunderschön aus und ihr seht von hier oben aus wie eine einzige Sache. Wir sind alle eins, ein Volk. Ja, und daran halte ich einfach fest als Wissenschaftlerin auch, dass gerade auch im Wissenschaftsbereich es eigentlich keine Grenzen gibt, keine Länder gibt, sondern als wissenschaftlichen Bereich alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Prinzip auf diesem Planeten eigentlich auch zusammenarbeiten. Und ich hoffe, dass sich das im Prinzip dann ausbreitet auf den ganzen Planeten und wir irgendwann alle zusammenarbeiten können.
Aber wenn ich Ihren Sätzen auch richtig entnehme, Sie und ich werden noch erleben, dass Menschen auf dem Mond leben, zumindest in einer Art Mission oder in einer Station.
Ja, das ist geplant für die nächsten paar Jahre. Also ich bin schon ganz gespannt und freue mich da auch drauf. Also es ist ja im Prinzip für uns unsere Apollo-Ära. Also wir sind die neue Generation, die Artemis-Generation, und ich finde das ganz spannend. Und ja, wir werden das auf jeden Fall erleben in den nächsten paar Jahren.
Nur die Speicherkarte, wo ich unser Gespräch aufzeichne, hat schon mehr Speicherplatz als bei der Mondlandung.
Genau.
Das ist etwas, was mich immer sehr fasziniert. Eine letzte Frage hätte ich noch, nur zum Zeitplan. Artemis 3 wird ja keine Mondlandung. Artemis 4 ist dann geplant. Genau. Wann rechnen Sie damit, dass Menschen auf dem Mond landen, nach jetzigem Stand?
Ja, nach jetzigem Stand ist Artemis 4 ist für 2028 angesetzt, also in 2 Jahren. Bis dahin müssen wir noch viel vorbereiten.
Ist jetzt Ihr Workload nochmal größer geworden oder ist jetzt ein kurzer Moment des Durchschnaufens?
Ja, ein kurzer Moment des Durchschnaufens, aber dann geht es natürlich los, dass wir eben von der Artemis 2 auch die ganzen Daten auswerten und ja, im Prinzip weiterhin uns darauf vorzubereiten, die Mondproben dann in Empfang zu nehmen, auch wenn die Artemis-Kapsel dann auch im Ozean landet. Und da haben wir jetzt schon seit Jahren darauf hingearbeitet und werden wir auch weiterhin darauf hinarbeiten und wir werden in 2 Jahren fertig, also bereit sein.
Dann sage ich vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns über Ihre Karriere auch zu reden und über die Mondlandung. Vielen Dank.
Ja, gern geschehen. Danke für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls Sie mit uns in Kontakt treten wollen, Sie erreichen uns unter podcast@diepresse.com und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.